Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Was eine Woche. Ich habe angefangen, die Präsentation am Montag, Dienstag zu machen, vor dem Hintergrund des Ultimatums und schwächerer Börsen. Heute Morgen schaue ich auf mein Handy und sehe, dass die Märkte 5% fester sind, dass wir eine Waffenruhe haben. Und vor diesem Hintergrund ist diese Präsentation entstanden. Wir haben heute zwei Themen, nämlich einerseits den Brief an die Aktionäre von JP Morgan und der Titel heute Alphabet Geschäftsmodell in Gefahr. Das ist dann der zweite Bereich. Fangen wir an mit dem Brief an die Aktionäre von Jamie Dimon. Jamie Dimon ist der CEO, sehr erfolgreicher CEO von JP Morgan, die in nächster Zeit dann auch Zahlen bringen werden. Er schreibt im April meistens einen Brief an die Aktionäre mit wesentlichen Punkten. Die habe ich hier mal auf Folien zusammengetragen. Der erste Punkt ist geopolitische Risiken. Geopolitische Risiken, ich habe ja anfangs schon gesagt, es geht teilweise um den Iran, auch den Nahen Osten. Wir haben in der Ukraine einen Krieg. Und er sieht, dass die USA und China sich zunehmend entfremden oder Spannung hier aufbauen. Jamie Dimon sagt, dass die globale Wirtschaftsordnung neu definiert wird. Das hören wir ja auch immer wieder. Und da wird dann die Herausforderung für uns Investoren sein, wie wir uns positionieren. Die Märkte, sagt er, bewerten diese Risiken meistens unter, beziehungsweise sind nicht vorbereitet auf diese Risiken. Und ein Punkt, das geht natürlich einher mit Iran, aber auch mit Russland. Derzeit führen Länder, die viel Öl haben, Kriege oder sind in Kriege verwickelt. Das heißt, der Ölpreis kann höher bleiben, Inflation kann länger hoch bleiben und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Zinserwartung. Das war so ein wesentlicher Punkt von Jamie Dimon. Der nächste Punkt geht dann nahtlos über, ist Inflation und Geldpolitik. Er bezeichnet die Inflation als Stinktier auf der Party. Wir werden Inflation wahrscheinlich sehen, angetrieben von den Ölpreisen. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass in Bahrain ein Aluminiumwerk angegriffen worden ist. Am Wochenende ist noch eine Petrochemieanlage in Bahrain auch getroffen worden. Hier werden Kunststoffe hergestellt, Polyethylen ist jetzt seit Ausbruch des Krieges auch deutlich gestiegen. Das heißt also, wir kriegen über den Ölpreis Zweitrundeneffekte auf die Inflation. Das heißt aber auch, dass möglicherweise die Notenbank die Zinsen länger halten wird oder sogar steigern wird. Also derzeit werden eher Zinssenkungen ausgepreist, was dann auch eher negativ ist für den Aktienmarkt. Wir haben dann noch einen Punkt, der ein bisschen untergegangen ist, nämlich die Zölle, Handel und globale Neuordnung. Handelskonflikte bestehen weiterhin, Lieferketten werden umgedacht, es werden neue Handelsabkommen geschlossen, das sieht man ja vor allem in Europa, und auch geopolitische Allianzen ändern sich. Dimon sagt, nationale Sicherheitsinteressen sind legitim, allerdings bergen neue Strukturen erhebliche Risiken für die Kapitalmärkte. Und jetzt hat er noch mal ein eigenes Thema aufgeworfen, nämlich Bankenregulierung. JP Morgan ist eine große Bank. Er sagt zwar, dass 2008 die Regulierung sinnvoll war, sagt aber auch, dass es eigentlich so viel Regulierung hat, dass es so fragmentiert ist, dass die Bilanzkennzahlen oder Bilanzzahlen so streng sind. Hier geht er vor allem auf GSIP ein. Das steht für Global Systematically Important Bank Buffer. Also systemrelevante Banken müssen noch einen zusätzlichen Rücklage für Kredite bilden, die damit die Kredite verteuern. Das ist aber eher jetzt für sich und sein Unternehmen ein Kritikpunkt. Der nächste Punkt, Private Credit. Hatten wir hier auch schon angesprochen. Das waren diese Kredite, die an KI-Unternehmen gegeben worden sind. Dimon sagt, und der hat ja auch ein großes Kreditgeschäft. Sie sehen nachlassende Kreditqualität, lockere Kreditstandards, das ist eher mal schlecht. Und einen besonderen Fokus hat er da auf Leverage Lending bzw. Private Credit. Auch hier sieht er eher Risiken. Und der letzte Punkt ist dann die künstliche Intelligenz. Für ihn ist es wichtig, dass künstliche Intelligenz keine Spekulationsblase ist, sondern real. Das ist insofern gut, weil wir natürlich auch sehr hohe Investitionen in dem Bereich haben. Er geht davon aus, dass er zusätzliche Produktionsgewinne erzielt und Effizienzsteigerung bei JP Morgan. Das ist auch unsere Sichtweise. KI wird vor allem die Effizienz erhöhen. Gleichzeitig sagt er, langfristig ist unklar, wer Gewinner und Verlierer sein werden. Das haben wir hier natürlich auch schon angesprochen, beispielsweise mit dem Thema US-Software. Er sieht Jobverlagerungen und sieht die Bedeutung von Cyberrisiken zunehmen. Das war so der Aktionärsbrief, der eigentlich also alle Punkte wiedergibt, die wir auch schon mal besprochen haben, die den Markt bewegen. In Summe waren diese Punkte eher negativ. Ich habe mir die anderen Letters to Shareholders mal angeguckt. Was man sagen kann, ist, dass er hier eher als Staatsmann auftritt als CEO. Er redet eher über Ordnungspolitik als über unternehmensgetriebene Punkte. Und er stellt so ein bisschen das System zur Disposition und versucht nicht innerhalb des Systems Chancen zu erkennen. Was das heißt für die Investoren, geopolitische Tailrisiken nehmen zu. Wir hätten vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn die USA Grönland annektieren. Der Regimewechsel in Venezuela, da gab es jetzt zwar eine Blaupause, aber die war 50 Jahre alt. Das sind geopolitische Tailrisiken, die uns weiter verfolgen können und natürlich die Aktienmärkte oder Kapitalmärkte beeinflussen können. Inflation. Wir sind am Jahresanfang eigentlich davon ausgegangen, dass die Inflation zurückkommt, wie auch die meisten anderen. Jetzt sieht man, dass man das Risiko eher bei steigenden Inflationen sehen kann. Private Credit hatten wir als Thema, also wir sind da vorsichtig. Jamie Dimon sagt auch, dass man da eher vorsichtig sein sollte. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass die Portfolios eher auf Regimewechsel, also geopolitischer Strukturbruch, getrimmt werden, als auf Zyklen. Das ist für uns zwar ein Thema, aber das ist noch nicht in Gänze durchdacht. Und da müssen wir uns noch stärker positionieren für diesen geopolitischen Strukturbruch. Also insgesamt eher Moll, was Jamie Dimon hier gesagt hat. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Alphabet. Und hier habe ich ja eine Überschrift gewählt, die auch eher vorsichtig ist, nämlich Geschäftsmodell in Gefahr. Ich möchte heute relativ viel über Alphabet sprechen. Ich möchte einerseits auf die Umsatzentwicklung nach vorne hin eingehen und was das heißt für die Marge. Hier der Verweis, der freie Cashflow oder Free Cashflow wird in absehbarer Zeit oder mindestens in 2026 nicht ausreichen, um positiv zu sein. Also sprich, der operative Cashflow ist kleiner als die Investitionen. Die Bewertung gehen wir kurz drauf ein. Und wenn wir uns hier den Chart anschauen, wir sehen, dass wir auf die 200-Tage-Linie gesetzt haben, sind dann wieder hochgegangen. Heute werden wir wahrscheinlich die anderen gleitenden Durchschnitte rausnehmen. Nichtsdestotrotz, MACD ist eher negativ, weil wir hier ein neues Tief gemacht haben. Und das Gleiche gilt für den RSI. Warum ist Alphabet so wichtig und warum verwenden wir hier relativ viel Zeit? Es hat eine hohe Indexbedeutung und die Punkte, die wir ansprechen, gelten natürlich auch für die anderen Unternehmen, teilweise nämlich die Magnificent Seven. Fangen wir an mit der Umsatzentwicklung im Kerngeschäft. Alphabet verdient vor allem über Werbung, und zwar über Online-Werbung, die immer dann aktiv wird, wenn wir irgendetwas suchen über Google Search. Das ist der Kernmarkt. Der Werbemarkt insgesamt ist über die letzten 100 Jahre hat etwa 1-2% der Weltwirtschaft ausgemacht. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft gestiegen ist, sind die Ausgaben gestiegen. Wenn die Weltwirtschaft gefallen ist, sind die Ausgaben gesunken. Wichtig, das ist eine zyklische Komponente. Es ist aber kein Frühzykliker. Und wir reden ja derzeit häufig darüber, dass sich die volkswirtschaftlichen Daten verbessern müssen, dass wir dann wieder mehr Wirtschaftswachstum sehen und dementsprechend dann auch der Werbemarkt wachsen würde. Meistens ist der Werbemarkt aber im späteren Zyklus eher aktiv. Wenn der Werbemarkt so zyklisch ist, warum haben wir das bei Alphabet nicht gesehen? Das liegt vor allem daran, dass Alphabet strukturell statt zyklisch gewachsen ist. Strukturell deswegen, weil wir eine Verschiebung im Werbemarkt von offline zu online gesehen haben. Und da habe ich zwei Grafiken mitgebracht. Einerseits die Verteilung des US-Marktes nach offline und online. Und wir sehen, dass 2015 rund 2/3 in den Offline-Markt, also Zeitung, Radio, Fernsehen, geflossen sind. Und nur 1/3 in online. 10 Jahre später sieht der Kuchen dann gänzlich anders aus, nämlich grün, das ja online ist, macht 75% aus und offline nur noch 25%. Das heißt also, der Online-Markt hat signifikant gegen den Offline-Markt gewonnen. Alphabet ist im Online-Markt tätig, dementsprechend konnte man hier strukturell wachsen. Das wird nach vorne hin schwieriger, weil einfach der Kuchen oder der Restkuchen offline kleiner geworden ist und dementsprechend sollte hier die strukturelle Wachstumskomponente zurückkommen und die zyklische Komponente dominierend werden. Das ist so ein Punkt. Dann der zweite Punkt, es gibt neue Marktteilnehmer. Also einer der großen Anbieter, Suchanbieter ist Amazon. Da geht es eher um Kaufprodukte, die dann gesucht werden. Das Geschäft war vor 8 Jahren keine Milliarden wert. Heute generiert das Unternehmen über 20 Milliarden. Also hier ist ein neuer Marktteilnehmer entstanden. Und natürlich auch neue Modelle sind entstanden, wie KI. Der eine oder andere wird statt Google Search möglicherweise Gemini oder einen anderen KI-Bot nehmen, um zu suchen. Die KI-Nachfrage bzw. KI-Suche belastet das eigentliche Kerngeschäft. Nummer eins, bei KI-basierten Anfragen hat man weniger Werbung oder Werbemöglichkeiten. Und Nummer zwei, KI-basierte Anfragen sind energieseitig 10-mal teurer als eine normale Anfrage. Das heißt also, man verdient weniger und gleichzeitig ist die Marge geringer. Innerhalb des Online-Suchmarktes oder Online-Werbemarktes macht KI derzeit 40% aus. Also es ist schon der größte Teil. Das heißt also, umsatzseitig für Alphabet ein paar dunkle Wolken, die da aufkommen. Sprich, es ist eher zyklisches Wachstum und es ist eher Wachstum, wo man mehr Kosten hat beziehungsweise mehr Aufwand hat. Nächster Punkt ist der Cashflow. Ich hatte ja schon gesagt, dass der freie Cashflow oder der Free Cashflow negativ sein sollte in 2026, ganz einfach deswegen, weil der operative Cashflow, das kann man auch als operativen Gewinn bezeichnen, minus den Investitionen eine negative Zahl gibt. Die Investitionen sind also deutlich höher als der Gewinn, den das Unternehmen macht. Das führt meistens dazu, wenn man sich anschaut, für was der Free Cashflow genutzt wird, entweder für Akquisitionen oder für Aktienrückkäufe, dass die Aktienrückkäufe wahrscheinlich zurückgefahren werden. Und Aktienrückkäufe bedeutet eigentlich, dass man Aktien am Markt zurückkauft, diese Aktien cancelt und der Gewinn, der zukünftige Gewinn des Unternehmens sich dann auf weniger Aktien bezieht. Wir haben das hier mal dargestellt, die Aktienanzahl von Alphabet über die Quartale. Wir sehen, dass es gesunken ist. Lediglich im letzten Quartal sind wir leicht gestiegen. Also bei den Aktienrückkäufen muss man natürlich noch eine andere Sache berücksichtigen. Nicht 100% der Aktien, die zurückgekauft werden, werden gecancelt oder gelöscht. Ein Teil fließt in die Mitarbeiteraktien oder Stock Options, die natürlich eine variable Vergütung für das Management darstellen. Etwa 20% der Aktienrückkäufe bei Alphabet sind in den letzten Jahren für Stock Options aufgewandt worden. Das waren etwa 13 Milliarden, die für Aktienrückkäufe verwandt worden sind pro Quartal. In Q4 ist die Zahl dann auf 5 Milliarden gesunken. Das heißt, man kauft deutlich weniger Aktien zurück, hat aber gleichzeitig den Aufwand der Stock Options, was dazu geführt haben kann, nicht muss, dass jetzt im letzten Quartal die Aktienanzahl gestiegen ist. Wir monitoren das vor allem über, dass wir regelmäßig uns die Aktienanzahl anschauen. Wenn wir nach 2026 schauen, muss man sagen, dass wahrscheinlich Stock Options wieder einen großen Teil machen, da sie einerseits an Umsatz und die Gewinnentwicklung gekoppelt sind und die war ja in den letzten Jahren gut und auch die Aktienkursentwicklung war eigentlich in 2025 gut, so dass wir davon ausgehen, dass auch dieses Jahr wieder Stock Options kommen. Wenn jetzt aber weniger Aktien zurückgekauft werden sollten, kann es sein, dass hier die Aktienanzahl steigt. Zweiter Punkt im Cashflow ist die Abschreibung. Die Abschreibung bei Datencentern. Hier gab es eine Änderung. Man kann die Grafikprozessoren über 6 Jahre abschreiben. Jetzt ist aber so ein bisschen die Meinung, dass die Lebenserwartung von diesen Chips nur 3 Jahren ist. Das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Dass ich weniger abschreiben musste, hat dazu geführt, dass Google Cloud so starke Margen gezeigt hat. Also die Margen waren ja bei 30%, was uns auch sehr überrascht hatte. Wenn man jetzt die alte Abschreibungsmodalität nehmen würde, wäre die EBIT-Marge lediglich im einstelligen Bereich. Das heißt also hier schon eine signifikante Bewegung. Wir würden sagen, dass der Cashflow hier inflationiert wurde. Jetzt kommen wir nochmal zu den Margen. Wir hatten ja schon gesagt, dass KI-basierte Anfragen geringere Margen haben als klassische Anfragen. Hinzu kommt, dass man im KI-Bereich als Google keine Dominanz hat, so wie im Google Search. Wir haben also hier noch einen stärkeren Wettbewerb. Ökonomisch sind KI-basierte Anfragen teurer. Wir haben dann das Thema Abschreibung und Stock Options. Beide Punkte sind eher positiv für die G&V. Weniger Abschreibungspositiv. Stock Options werden über den Free Cashflow abgebildet und nicht über die G&V. Das heißt also, wir müssen uns mal Gedanken machen, welche Marge Alphabet nach vorne hin haben kann. In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass Alphabet weiterhin zweistellig wächst und die Marge von dort, wo der Konsens derzeit ist, das ist etwa 40%, auf 46% steigt. Dann können wir aktuell den Kurs rechtfertigen. Da kommen wir auf ein Kursziel von 310. Die Aktie schwankt um diesen. Also dementsprechend ist die Aktie aktuell fair bewertet. Wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Margensteigerung in der Zukunft sehen, sondern einfach das, was der Markt heute erwartet, nämlich die 40% stabil halten, haben wir schon 10% Downside-Risiko. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Margen wieder auf ein Niveau von 2023, 2024 fallen, nämlich auf 30%, dann haben wir hier sogar 30% Downside-Risiko bei der Alphabet. Damit kommen wir dann zur Bewertung. Also wir haben jetzt angesprochen, das Umsatzwachstum wahrscheinlich weniger dynamisch nach vorne hin, vor allem wegen Mix und wegen der zyklischen Komponente. Wir haben angesprochen, dass die Marge fallen kann, dass wir weniger Aktienrückkäufe sehen und dementsprechend das EPS-Wachstum weniger dynamisch sein wird. Wir wissen noch nicht, welche Profitabilität die Investitionen haben, die getätigt werden. Das ist also mal die Rahmenbedingung für Alphabet. Wenn wir uns das jetzt mal bei den statischen Bewertungskennzahlen anschauen, Dividende brauchen wir jetzt uns nicht anzuschauen. Die Dividende ist nicht besonders spannend. Kann es hier Überraschungen geben? Ja, Dividendenwachstum. Aber wo es wahrscheinlich keine Überraschung gibt, ist bei den Aktienrückkäufen. Wir werden wahrscheinlich weniger Aktienrückkäufe sehen. Das heißt, wir sprechen heute über eine Company, die ein 25er KGV hat, aktuell vom Konsens her noch mit 15% wächst. Das kann aber runtergehen. Wenn man sich das Kurs-Cashflow-Verhältnis anschaut, ist Alphabet recht teuer. Man hat hier ein 18er Multiple. Wenn man das vergleicht mit den anderen Cloud-Anbietern oder KI-nahen Unternehmen, Meta 10, Amazon 13, Microsoft 16, ist also Alphabet hier schon sehr teuer. Und dynamische Modelle, das ist für uns das DCF, also Discount Cashflow Modell, da kommen wir auf 310, haben aber Umsatzwachstum und Margenausweitung. Und das hat wir ja eben aufgeführt, dass es eher kritisch ist. Das ist jetzt kein Kritik an dem Unternehmen, was in kurzer Zeit zu Kursrückgängen führen kann, sondern das sollte man einfach auf der Agenda haben, dass hier doch eine hohe Bewertung ist und dass die Annahmen des Geschäftsmodells nach vorne hin sich eher verschlechtern können. Jetzt hatte ich gesagt, das gilt auch für die anderen Magnificent Seven. Hier habe ich mal die Positionierung von diesen Unternehmen in unserem Hauptfonds, dem SGKB Aktien Flex, mitgebracht. Die graue Linie ist das Benchmark-Gewicht. Also so viel ist eigentlich vorgegeben von der Benchmark. Grün ist dann meine Positionierung. Und man sieht, wir sind in der Summe in den Magnificent 7 untergewichtet. Einzig Microsoft, hier haben wir ein kleines Übergewicht. Und dann gibt es zwei Unternehmen, Meta und Tesla, die temporär ein höheres Gewicht haben. Hier hatten wir derivative Geschäfte gemacht, wir hatten Short Puts geschrieben. Wir sind dann angedient worden und werden die jetzt in nächster Zeit wieder verkaufen, sodass wir hier auf dem Untergewicht sind. Themen wie Überinvestitionen gelten für einige Unternehmen. Nachlassende Cashflows, auch Mitarbeiteraktien gelten für alle Unternehmen. Das ist so ein bisschen die Gefahr von diesen Unternehmen. Fazit für uns, wir haben ein besseres Chance-Risikoprofil bei Versorgern, bei Versicherern, bei Basiskonsum. Und das spricht wieder dafür, für das Thema Sektorrotation, was wir ja auch schon häufiger hier angesprochen haben. Das, was wir nicht in diesen Magnificent 7 investieren wir eher in defensive Sektoren. Aber auch, und das hatten wir letzte Woche angesprochen, in Mining, weil wir hier weiterhin Potenzial sehen über die höheren Rohstoffpreise, die dann eine Folge des Ölpreises sind. So, damit kommen wir zum Fazit. Wie gesagt, heute zwei eher düstere oder Molltöne. Wir hatten über Jamie Dimons Brief an die Aktionäre gesprochen. Wir hatten den auch im historischen Kontext eingegliedert. Wir sind dann ein bisschen tiefer in Alphabet reingegangen. Kritikpunkt an Alphabet wäre, wie sieht das Umsatzwachstum nach vorne hinaus? Wie sieht die Marge nach vorne hinaus? Und wie sehen die Aktienrückkäufe aus, die ich ja brauche, um die Mitarbeiteraktien zu finanzieren? Wir hatten dann über die Positionierung der Mag 7 gesprochen. Hier sind wir untergewichtet. Wir würden das Geld nutzen, das freie Geld nutzen, um in andere Sektoren zu gehen. Das Thema Sektorrotation. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass wir derzeit nachrichtgetriebene Börsen haben. Dementsprechend ist es manchmal auch ganz gut, hier Geduld zu haben. Dementsprechend hatten wir jetzt keine Aktie der Woche oder wenig Aktien der Woche mitgebracht, weil einfach das Umfeld recht schwierig ist. Das war's jetzt von meiner Seite. Nächste Woche heißt es dann wieder Winklers Weitblick, dann aber mit Michael Winkler. Er ist zurück aus seiner Reha. Das heißt, ich verabschiede mich auf längere Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Sie haben vielleicht ein paar gute Ideen, wie Sie Ihr Geld vermehren können. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, Ihr Christian Gombert.